Am Ende meiner 20er reiste ich durchs Land und besuchte alle paar Monate verschiedene Bundesstaaten, auf der Suche nach einem Ort, an den ich möglicherweise ziehen könnte. Zu dieser Zeit war ich allein, und da ich so viel unterwegs war, musste ich bei meinen Unterkünften für jede Reise sparen. Ich suchte immer das billigste Hotel oder Airbnb in der Gegend und buchte es. Für diese Reise hatte ich ein kleines Airbnb gebucht, das als Privatzimmer gekennzeichnet war. Das bedeutete normalerweise, dass ich in einem freien Zimmer innerhalb des Hauses von jemandem übernachten würde. Das war bei Airbnb ziemlich üblich und ich hatte es schon mehrmals zuvor ohne Probleme gemacht. Als ich am Flughafen landete, nahm ich ein Taxi, das mich zum Airbnb brachte und dort absetzte. Wegen Flugverspätungen kam ich um 11 Uhr abends an. Ich klopfte an die Haustür und wartete. Ich wusste, dass es spät war, aber ich hatte dem Gastgeber Stunden zuvor eine Nachricht geschickt und ihm mitgeteilt, dass ich ungefähr zu dieser Zeit ankommen würde. Ich klopfte erneut und hörte, dass sich jemand auf der linken Seite des Hauses bewegte. Ich wusste nicht, was er tat, aber er war definitiv wach. Diesmal klopfte ich fester und schließlich kam der Gastgeber heran und öffnete die Tür. Es war ein großer, älterer Mann mit langen grauen Haaren und ungepflegtem Bart. Er blieb im Türrahmen stehen, ohne mich zu begrüßen oder etwas zu sagen, also stellte ich mich vor. Ich sagte, »Hallo, ich bin Mike. Ich bin wegen des Airbnbs hier.« Der Mann nickte und ließ mich hinein. Er zeigte mir mein Zimmer, das sich auf der linken Seite des Hauses neben einem weiteren Schlafzimmer befand. Nachdem er mir einen Ersatzschlüssel gegeben hatte, ging er weg und stieg die Treppe hinauf. Der Mann sagte kein Wort. Vielleicht mochte er es einfach nicht, mit Gästen zu interagieren, was ich verstand. Und ehrlich gesagt wollte ich ihn, wenn möglich, auch nicht sehen. Mein Zimmer war sehr klein, viel kleiner als erwartet. Das Bett nahm fast den gesamten Raum ein und es gab kein anderes Möbelstück außer einem Nachttisch. Zumindest hatte ich ein kleines eigenes Badezimmer. Ich ließ mein Gepäck liegen, duschte und legte mich ins Bett. Während ich mit geschlossenen Augen lag, hörte ich jemanden oben herumlaufen. Es klang, als wäre er direkt über mir und lief mindestens 10 Minuten lang überall herum, bis ich hörte, dass er die Treppe hinunterging. Die Person kam zu meinem Zimmer und hielt an. Zumindest dachte ich das direkt vor meiner Tür. Dann öffnete er jedoch das Zimmer neben meinem und ging hinein. Die ganze Zeit, in der ich wach bleiben konnte, blieb diese Person in diesem Zimmer, bewegte sich, arbeitete an etwas die ganze Nacht hindurch. Als ich aufwachte, war das Haus still. Ich verließ das Zimmer und sah den Gastgeber in der Küche stehen. Ich sagte guten Morgen, um höflich zu sein, aber er antwortete nicht. Ich ging hinaus und nahm ein Taxi ins Stadtzentrum, um die Stadt zu erkunden, aber nachdem ich den ganzen Tag gelaufen war, wusste ich, dass dies nicht mein Lieblingsort werden würde. Gegen 9 Uhr abends kehrte ich zum Airbnb zurück. Als ich eintrat, waren alle Lichter aus, außerdem in meinem Zimmer. Das Licht schimmerte unter der Tür hervor, aber ich erinnerte mich, es vor dem Verlassen ausgeschaltet zu haben. Ich ging darauf zu, doch plötzlich öffnete sich die Tür heftig und der Gastgeber kam schnell aus meinem Zimmer, ging sofort ins andere Zimmer und schloss es hinter sich ab. Ich ging hin und klopfte an seine Tür, um zu fragen, was er tat, aber der Mann weigerte sich zu öffnen. Vielleicht war es nichts, vielleicht überprüfte er nur die Badutensilien, aber die Tatsache, dass er nicht sprach, machte alles viel unheimlicher. Ich ging in mein Zimmer zurück und begann, meinen Koffer zu packen. Ich wusste noch nicht, ob ich sofort gehen oder bis zum nächsten Morgen warten sollte, wie geplant. Mein Instinkt sagte mir, dass etwas nicht stimmte, aber mein Verstand versuchte mich zu überzeugen, dass ich übertreiben würde. Dann hörte ich, wie sich die Tür des anderen Zimmers öffnete. Ich sah auf meine Tür, als der Mann in den Flur trat, und da bemerkte ich, was er in meinem Zimmer getan hatte. Die Türklinke war ausgetauscht worden und das Schloss befand sich nicht mehr auf meiner Seite, sondern auf der Außenseite. Ich sprang aus dem Bett und riss die Tür auf. Der Mann stand direkt vor mir, den Arm ausgestreckt, als würde er gerade meine Tür öffnen oder mich einschließen. Er drehte sich schnell um und lief die Treppe hinauf. Ich war außer Atem, völlig ungläubig. Ich schnappte mir mein Gepäck und rannte hinaus bis zur Straßenecke, wo ich ein Taxi zum Flughafen nahm. Dort rief ich die Polizei, um den Vorfall zu melden, aber leider konnten sie mit den Informationen, die ich ihnen gab, nichts anfangen. Der Mann ließ sie nicht einmal hinein, Also war alles nur mein Wort gegen seines. Ich verbrachte die Nacht auf einer Bank am Flughafen und flog am nächsten Tag nach Hause. Ich benutze Airbnb immer noch, auch nach diesem Erlebnis, aber ich kann nicht sagen, dass ich mich jemals wieder sicher fühle, wenn ich in einem Privatzimmer übernachte. Wenn ich nur eine Sekunde länger gebraucht hätte, um die Tür zu öffnen, hätte ich vielleicht nie entkommen können. Glaubst du an Doppelgänger? Nicht an die aus Hollywood. Nicht an einen neugierigen Zwilling, der dir ähnlich sieht. Ich meine eine perfekte, unheimliche Kopie. Eine, die dich beobachtet, auf dich wartet und manchmal versucht, deinen Platz einzunehmen. Und wenn ich dir sagen würde, dass ich meinen in einem Spiegel getroffen habe? An einem Ort, an dem hinter dem Glas nichts hätte sein sollen, außer Mauerwerk und etwas anderem. Etwas, das niemals hätte existieren dürfen. Dies ist keine Geschichte, die ich gern erzähle, aber ich muss es tun, weil sie manchmal nicht im Spiegel bleiben. Es sollte ein Alleinurlaub werden. Ich hatte ein altes Reihenhaus bei Airbnb in Edinburgh gebucht. Eine ruhige, gepflasterte Straße, abends dichter Nebel. Es war perfekt. Ein 200 Jahre altes Haus mit knarrenden Böden, Kaminen in jedem Zimmer und dieser Art von Feuchtigkeit, die bis in die Knochen dringt, selbst bei eingeschalteter Heizung. Das Haus war wunderschön, zeitlos, als hätte es sich seit dem 19. Jahrhundert nicht verändert, bis auf eine Sache. Der Spiegel. Es gab einen hohen, verzierten Spiegel, der direkt vor meinem Schlafzimmer an der Wand hing. Er spiegelte den Flur nicht genau wider. Er wirkte tiefer, als gäbe es hinter mir mehr Raum, als tatsächlich existierte. Die erste Nacht war zunächst ruhig. Ich machte mir Tee, las am Kamin, aber als ich schlafen ging und am Spiegel im Flur vorbeikam, fröstelte es mich. Es sah so aus, als wäre gerade jemand hinter mir vorbeigegangen. Ich drehte mich schnell um. Nichts. Das Haus war still, doch im Spiegel wirkte der Flur länger. Ich beugte mich vor. Es war schwach, aber ich meinte am Ende eine Gestalt stehen zu sehen, reglos, blickend. Ich drehte mich wieder um. Niemand. Als ich erneut in den Spiegel sah, war die Gestalt verschwunden. Am nächsten Morgen strich ich mit den Händen über die Ränder des Spiegels. Er bewegte sich nicht, doch irgendetwas stimmte nicht. Ich klopfte an die Wand daneben, fest. Dann berührte ich den Spiegel selbst. Er klang hohl. Ich durchsuchte das Haus. Hinter dem Spiegel sollte eine Steinmauer sein. Doch im alten Keller, hinter einigen staubigen Kisten, fand ich einen abgedichteten Raum, zugemauert mit neuen Ziegeln, vielleicht vor 50 Jahren. Da bemerkte ich etwas Unheimliches. Die Rückseite des Spiegels lag genau an dieser Wand an. Ich sah kein Spiegelbild. Ich sah etwas anderes. In dieser Nacht mied ich den Flur, aber ich musste das Bad benutzen, das genau gegenüber vom Spiegel lag. Ich hielt den Blick gesenkt. Ich sah nicht hin. Ich wollte nicht, doch beim Hinausgehen hielt mich etwas an. Ich hob den Kopf und da war sie. Ich, aber nicht ich. Sie stand direkt hinter dem Glas, mit denselben Kleidern, denselben Haaren, demselben Gesicht, außer einem Lächeln. Kein freundliches, sondern ein grausames. Eines, das sagte: Du gehörst hier nicht mehr her. Ich schrie. Ich wich zurück. Und sie ahmte jede meiner Bewegungen nach, bis ich mich umdrehte und rannte. Als ich wieder hinsah, war sie verschwunden. Ich konnte nicht schlafen. Am nächsten Tag rief ich eine örtliche Gruppe für paranormale Untersuchungen an, die ich online gefunden hatte. Sie kamen noch am selben Nachmittag. Zwei ältere Männer und eine junge Frau namens Sophie, die behauptete, so etwas schon gesehen zu haben. Sie brachten Geräte mit. EMF-Messgeräte, Wärmebildkameras. Als sie den Spiegel scannten, fiel die Temperatur um 10 Grad. Sophie sah mich an und sagte etwas, das ich nie vergessen werde. Dies ist kein normaler Spiegel. Es ist ein zweiseitiger Spiegel, aber nicht für Menschen. Sie wirkte unwohl. Er wurde bei Ritualen verwendet, spirituellen Ritualen. Man glaubte, Spiegel seien Portale und dass manchmal auch die andere Seite hierher schaut. Sie blieben die ganze Nacht. Gegen 2 Uhr morgens schlug das EMF-Messgerät aus. Wir folgten ihm in den Keller. Sophie zündete eine einzelne Kerze an. Das Licht flackerte heftig. Sie flüsterte: Sie ist hier. Der zugemauerte Raum begann zu stöhnen. Wir alle hörten es, als würde sich hinter den Ziegeln etwas bewegen, atmen. Ein Ziegelstein löste sich und fiel zu Boden. Dahinter war ein kleiner Raum, perfekt erhalten, wie eine rituelle Kammer. Symbole an den Wänden, abgebrannte Kerzen, ein gesprungener Handspiegel in der Mitte eines Kreises aus Kreide und dann ein Flüstern. Meine Stimme, aber sie kam nicht von mir. »Du hast mich herausgelassen?« Sie versiegelten den Raum erneut, aber es reichte nicht. In der nächsten Nacht kam sie heraus. Ich wachte vom Geräusch von Schritten auf. Ich schaute in den Flur und da war sie, stehend vor dem Spiegel. Diesmal nicht darin. Sie drehte sich um. Dasselbe Gesicht, dieselben Kleider, aber die Augen völlig schwarz. Sie stürzte sich auf mich. Ich rannte. Sie verfolgte mich, imitierte jeden meiner Schreie. Es war, als sehe ich mich selbst in einem Albtraum. Sophie schrie von der Treppe und begann etwas zu rezitieren. Der Doppelgänger blieb stehen, schrie, ein Laut, der nicht aus dieser Welt stammte, und verschwand in einer Wolke schwarzen Rauchs. Der Spiegel zerbrach in Stücke. Noch in derselben Nacht verließ ich das Haus. Ich sah nicht zurück. Die Airbnb-Anzeige wurde kurz darauf gelöscht. Ich weiß immer noch nicht, was es war. Ein Geist? Ein Dämon? Ich selbst aus einer anderen Realität? Doch manchmal, spät in der Nacht, habe ich immer noch das Gefühl, als würde mich jemand von hinter einem Spiegel beobachten. Ich habe alle Spiegel in meiner Wohnung abgedeckt, sicherheitshalber. Denn ich habe etwas gelernt. Spiegel reflektieren nicht nur. Manchmal erinnern sie sich und manchmal laden sie ein. Auch wenn du dich jemals lächeln siehst, obwohl du es nicht tust, lauf. Das geschah im Juli des letzten Jahres. Mein Haus hatte einige ziemlich ernste Probleme und ich war mehrere Tage ohne Strom, während es repariert wurde. Ich arbeitete von zu Hause aus, also war das ein großes Problem und schließlich musste ich ein Airbnb mieten, um ein paar Tage dort zu bleiben, bis der Strom wieder in meinem Haus war. Ich wohne nicht in der größten Stadt, daher gab es nicht allzu viele Airbnb-Optionen in meiner Nähe. Das nächstgelegene, zu einem vernünftigen Preis, lag etwa 45 Minuten mit dem Auto von meinem Haus entfernt. Es befand sich in einem noch kleineren, abgelegenen Teil der Stadt, der nicht gerade als bester Wohnort bekannt war. Aber ich würde nur ein paar Tage bleiben, also lohnte sich das gesparte Geld. Als ich ankam, ging ich direkt hinein und ging schlafen, erschöpft von allem, was mit meinem Haus passiert war. Am nächsten Morgen stand ich früh auf und begann, meinen Laptop und meinen Arbeitsbereich vorzubereiten. Kurz bevor ich zu arbeiten begann, hörte ich, dass jemand an der Tür klopfte. Ich zögerte, ob ich öffnen sollte, da es ja nicht einmal mein Haus war, aber in der Hoffnung, dass es vielleicht der Gastgeber oder jemand im Zusammenhang mit der Unterkunft war, ging ich nachsehen, wer es war. Auf der Veranda stand ein Mann, vielleicht um die 30, übersät mit Tätowierungen. Er sah nicht aus wie ein Airbnb-Gastgeber, nicht einmal wie ein Verkäufer. Ich war mir nicht sicher, warum er dort war, und ehrlich gesagt wollte ich es auch nicht wissen. Ich beschloss, ihn zu ignorieren, ging von der Tür weg und kehrte an meinen Schreibtisch zurück, um mich weiter vorzubereiten und mit der Arbeit zu beginnen. Ich hatte einige Meetings und eine Menge Arbeit angesammelt, da ich in den letzten Tagen abwesend gewesen war. Ich bewegte mich bis 8 Uhr abends nicht vom Schreibtisch, und selbst dann überlegte ich, nach dem Einkauf von etwas Abendessen weiterzuarbeiten. Nur wenige Minuten nach meiner Rückkehr und dem Beginn des Essens hörte ich ein weiteres Klopfen an der Tür. Ich stand sofort auf und ging nachsehen, wer es war. Es überraschte mich nicht, dass es derselbe Typ von vorhin war. Was wollte er nur so spät von mir? Mehr als Angst zu haben, fühlte ich mich verärgert. Aber wieder ging ich von der Tür weg und setzte mich, um mein Abendessen zu beenden. Etwa 30 Minuten später, gegen 1 Uhr nachts, beschloss ich, noch mindestens eine Stunde zu arbeiten. Ich war müde, aber die Arbeit musste erledigt werden und ich wusste, dass das Verschieben auf morgen mich nur noch mehr stressen würde. Ich setzte die Kopfhörer auf und versuchte, mich in der nächsten Stunde zu konzentrieren. Ich kam gut voran und war zufrieden mit dem, was ich erreicht hatte, also schloss ich schließlich für diese Nacht den Laptop. Ich hatte nicht bemerkt, wie dunkel es draußen war. Wahrscheinlich war der Bildschirm des Computers das einzige Licht. Ich ging nach vorne, um das Licht einzuschalten, und sofort lief mir ein Schauer über den Rücken. Im Flur waren Schuhabdrücke, schwach, aber unverkennbar. Als ich mich umsah, bemerkte ich, dass sie überall waren, sogar direkt hinter dem Schreibtisch, an dem ich gearbeitet hatte. Entsetzt folgte ich langsam den Spuren bis zur Hintertür, die einen Spalt offen stand. Ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, was ich fühlte. Es war purer Horror. Nur wenige Momente später hörte ich Schritte die Treppe hinunterkommen. Sie waren langsam und vorsichtig, aber als sie unten ankamen, spähte ein Mann den Flur entlang und sah mich direkt an. Es war derselbe Mann, unverkennbar an all den Tätowierungen. Er schien überrascht, mich stehen zu sehen, doch diese Überraschung verwandelte sich schnell in Wut. Sein Gesicht zeigte nur Ärger und Zorn. Ich versuchte, etwas zu sagen, aber kein Wort kam über meine Lippen. Mein Herz schlug heftig, ich drehte mich um und rannte durch die Hintertür. Ich rannte durch den Hof und verschwand in einigen Bäumen hinter den Häusern. Ich versteckte mich hinter einem Baum und zog mein Telefon heraus, um die Polizei zu rufen, steckte es aber schnell wieder ein, als ich Schritte auf mich zukommen hörte. Ich erwartete nicht, dass er mir folgen würde, aber zum Glück lief er vorbei, ohne mich zu sehen, und verschwand in der Dunkelheit. Als ich die Polizei erreichen konnte, kehrte ich zum Airbnb zurück und wartete auf ihr Eintreffen. Ich gab ihnen eine detaillierte Beschreibung des Mannes und sie fanden ihn am nächsten Tag. Sie erkannten ihn an den Tätowierungen, die ich erwähnt hatte. Es stellte sich heraus, dass er in den Tagen zuvor in mehrere Häuser eingebrochen war und den Bewohnern Schreckliches angetan hatte. Ich weiß nicht, was er vorhatte oder warum er mich zunächst in Ruhe ließ, aber ich kann jetzt beruhigt sein, da er niemandem mehr Schaden zufügen kann. Mein bester Freund, den ich aus Datenschutzgründen Michael nennen werde, kam im Sommer 2018 aus der Universität zurück in die Stadt. Ich selbst war ebenfalls an der Universität, blieb aber wegen meines Studiums in der Stadt. Da wir uns im Laufe des Jahres nur ein paar Tage sahen, nahmen wir uns meist ein paar freie Tage, mieteten ein Airbnb oder ein Hotel, verbrachten Zeit miteinander, hatten Spaß und erzählten uns vom Leben so etwas in der Art. Wir wohnten beide noch bei unseren Eltern, also konnten wir zu Hause nicht viel unternehmen. Wir fanden eine kleine Hütte versteckt im Wald mit einem gemütlichen Kamin und einer tollen Aussicht. Sie schien der perfekte Ort für ein Wochenende voller Erholung und Wiedersehen zu sein. Außerdem war sie deutlich günstiger als jedes andere Airbnb oder Hotel. Sie lag etwa 2 Stunden von unserem Standort entfernt. Am Freitagmorgen fuhr ich zu Michael nach Hause, holte ihn ab und wir machten uns auf den Weg zum Airbnb. Wir unterhielten uns und holten alles nach, aber ehrlich gesagt war die Fahrt ziemlich langweilig. Die Straßen waren leer und wir kamen unterwegs nur durch ein Dorf. Als wir jedoch ankamen, sah die Hütte von außen sehr schön aus. Wir holten unsere Koffer aus dem Auto und öffneten die Haustür mit einem Code. Innen sah alles gut aus, genauso wie auf den Fotos, obwohl es nicht sehr sauber war. Überall auf dem Boden waren Matschspuren, als hätte jemand im Wald herumgelaufen, ohne die Schuhe auszuziehen. Die Bettwäsche schien zumindest gewaschen zu sein, was das Wichtigste war. Wir richteten uns ein und unterhielten uns eine Weile, dann gingen wir hinaus, um den Wald um die Hütte herum zu erkunden. Wir beide liebten die Natur, lange Spaziergänge und Wanderungen. Nicht weit hinter der Hütte fanden wir einen Pfad und folgten ihm eine Zeit lang, bis er endete. Aber es war kein normaler Abschluss. Es gab keinen bestimmten Punkt, an dem der Weg aufhörte. Er führte einfach geradeaus durch den Wald und endete sehr plötzlich und abrupt. Es war etwas seltsam, aber wir schenkten dem keine große Bedeutung. Wir kehrten zur Hütte zurück, während die Sonne begann unterzugehen. Als wir näher kamen, bemerkte ich, dass Michael sich ständig umsah, als wäre er nervös, obwohl er nie jemand Ängstliches gewesen war. »Alles in Ordnung?« fragte ich. »Ja, ja, ich dachte nur, ich hätte dort jemanden gesehen.« »Wahrscheinlich nichts«, antwortete er. Ich schaute in die Richtung, auf die er zeigte, aber ich sah nichts. Es war bereits etwas dunkel, also lohnte es sich nicht, weiterzuschauen. Als wir zurückkamen, duschte Michael und ich begann, etwas von dem Essen zuzubereiten, das wir mitgebracht hatten. Doch irgendetwas gab mir ein ungutes Gefühl. Ich konnte nicht aufhören zu bemerken, dass es um das Haus herum mehr Spuren gab als zuvor. Einige führten sogar bis zu unseren Koffern, aber soweit ich sehen konnte, fehlte nichts. Ich fragte Michael, was er davon hielt, aber er schien nicht überzeugt und meinte, er glaube, die Spuren seien schon vorher da gewesen. Wir verbrachten den Abend weiter und machten uns gegen 10 Uhr schlafen fertig. Die Hütte hatte gleich beim Betreten ein Wohnzimmer und eine Küche, dann ein Schlafzimmer mit 2 Betten und ein Bad. Jeder nahm ein Bett und wir schliefen ein. Einige Stunden später weckte mich Michel, indem er meinen Namen flüsterte. Er rief mich, bat mich aufzuwachen. Ich sah ihn an und sah ihn auf seinem Bett sitzen. »Was ist los?«, fragte ich. Er deutete auf die Tür. »Da ist jemand drin.« Dann hörte ich die leisen, absichtlich stillen Schritte von jemandem, der durch die Hütte ging, direkt vor der Zimmertür. Mein Herz zog sich zusammen. Wir blieben beide still, lauschten, wie diese Person dort draußen etwas hantierte. Dann kam sie bis zur Tür. Es folgte ein langer Moment der Stille, bevor sie sich umdrehte und die Hütte verließ. Wir standen auf und stellten einige Möbel gegen die Türen. Den Rest der Nacht blieben wir wach und verließen die Hütte früh am Morgen. Vielleicht hätten wir die Polizei rufen sollen, aber zu unserer Verteidigung. Wir waren mitten im Nirgendwo und hatten nur die Spuren als Beweis. Am nächsten Tag erhielten wir eine Rückerstattung, da wir früher gegangen waren. Merkwürdigerweise antwortete der Besitzer nie auf unsere Nachricht über das Geschehene. Er entschuldigte sich nicht und sagte nichts. Er zahlte einfach das Geld zurück und schwieg. Ich hatte ein Airbnb mehrere Wochen im Voraus in einer Stadt gebucht, in der ich noch nie gewesen war. Ein Kunde, mit dem ich mich geschäftlich treffen würde, wohnte in der Gegend. Also würde ich nur einen Tag dort bleiben und dann mit dem Auto nach Hause zurückkehren. Die Fahrt dauerte 3 Stunden und als ich ankam und am Eingang parkte, bemerkte ich, dass die Nachbarschaft sehr ruhig war. Die meisten Lichter in den Häusern waren aus und die Bäume bedeckten die Gärten und versperrten fast die gesamte Sicht. Das Einzige, was ich wirklich sah, war eine Person, die die Straße entlang ging. Sie war weit entfernt und obwohl nichts Ungewöhnliches an ihrem Aussehen war, vermittelte sie mir aus irgendeinem Grund ein seltsames Gefühl. Ich ging hinein, öffnete die Tür und richtete mich ein. Es war ein ganz normales Haus, nichts Besonderes, aber perfekt für das, was ich brauchte. Nachdem ich mir alles angesehen hatte, öffnete ich die Haustür, um meine andere Tasche aus dem Auto zu holen. Doch als ich auf die Veranda trat, bemerkte ich jemanden auf der Straße stehen. Es war dieselbe Person, die ich vor ein paar Minuten beim Gehen gesehen hatte, aber jetzt bewegte sie sich nicht mehr. Sie stand einfach da und schaute in Richtung des Airbnbs. Als ich zum Auto ging, bemerkte die Person mich und begann sich zu entfernen. Ich beobachtete sie draußen und fühlte mich immer misstrauischer in dieser Situation. Aber sie schien einfach ihrem Weg weiterzugehen, die Straße entlang. Ich ging wieder hinein und schloss alles sorgfältig ab. Dann öffnete ich die Garage und stellte das Auto hinein, nur um auf Nummer sicher zu gehen. In den folgenden Stunden überprüfte ich mehrmals draußen, ob der Typ noch herumschlich, aber ich sah ihn nicht mehr. Ich musste am nächsten Morgen früh aufstehen, also ging ich schlafen. Ich schlief einigermaßen gut, wachte ein paar Mal in der Nacht auf, bis mein Wecker um 4 Uhr klingelte. Draußen war es noch dunkel, also setzte ich mich verschlafen auf und bemerkte sofort ein Licht, das unter der Tür des Schlafzimmers hindurch schien. Ich erinnerte mich nicht, ein Licht angelassen zu haben, dachte aber, vielleicht hätte ich das in der Küche übersehen. Ich stand auf und ging zur Tür, doch gerade bevor ich sie öffnete, hörte ich ein Geräusch auf der anderen Seite. Es klang, als würde sich etwas am Ende des Flurs bewegen. Ich öffnete die Tür und sah, dass das Licht im Wohnzimmer an war, von dem ich sofort wusste, dass ich es ausgeschaltet hatte. Das Geräusch setzte sich fort, während ich den Flur entlang ging, und als ich ins Wohnzimmer blickte, sah ich einen Mann in der Ecke, der eine meiner Taschen durchsuchte. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und zerrissene Jeans, genau wie der Typ, den ich zuvor beim Gehen gesehen hatte. Ich sah ihn nur einen Moment lang an, bevor er sich zu mir umdrehte und mich ansah. Er wirkte überhaupt nicht überrascht. Es war, als hätte er auf mich gewartet. Er ließ die Tasche fallen und schrie mir zu, mich nicht zu bewegen. Dann begann er, sich mir zu nähern, und ich hatte nur einen Moment Zeit zu entscheiden, was ich tun sollte. Ich drehte mich um und rannte zurück ins Zimmer, schloss die Tür gerade rechtzeitig, bevor er mich erreichte. Er schlug gegen die Tür und versuchte, sie einzutreten. Dann begann er, das Schloss von der anderen Seite zu manipulieren. Ich handelte schnell, öffnete das Fenster, sprang hinaus und rannte davon. Als ich die Polizei zum Ort brachte, war der Mann nicht mehr im Haus. Meine Taschen waren natürlich auch verschwunden und um die Sache noch schlimmer zu machen, war die Tür zum Schlafzimmer offen. Er hatte das Schloss aufgebrochen und war eingedrungen. Hätte ich mich im Badezimmer oder anderswo versteckt, wer weiß, was passiert wäre. Die Polizei glaubt, dass die Absichten dieses Mannes über einen einfachen Diebstahl hinausgingen. Ich bete, dass ich ihm niemals wieder begegne. Ich war auf einer Autoreise von Portland nach Chicago. Die Strecke dauert fast 3 Tage, also hatte ich im Voraus einige Übernachtungsmöglichkeiten entlang der Route gebucht. Ich war bei der Auswahl der Unterkünfte nicht sehr wählerisch, entschied mich jedoch für Airbnbs, um die Reise etwas mehr genießen zu können, anstatt in einem überfüllten Hotel zu übernachten. Mein erstes Airbnb lag in Wyoming und die Route durch den Bundesstaat führte nicht wirklich durch größere Städte, so dass es sich in einer sehr kleinen Ortschaft befand. Sie war wahrscheinlich nicht länger als 2 oder 3 Meilen. Als ich die Grenze nach Wyoming überquerte, begann es heftig zu schneien, was den ohnehin langen Fahrtag nur noch anstrengender machte. Als ich das Dorf erreichte, waren die Straßen bereits schneebedeckt und die Sonne war untergegangen. Der Ort war ziemlich ausgestorben. Ich weiß nicht viel über kleine Städte, aber genau so hatte ich sie mir vorgestellt. Besonders in einem Bundesstaat mit so geringer Bevölkerung wie Wyoming. Ich hoffte, dass es wenigstens ein McDonald's oder etwas Ähnliches gäbe, um schnell etwas zu essen, aber es war klar, dass dem nicht so war. Ich fuhr durch das Dorf und bog dann auf die Zufahrtsstraße zu meinem Airbnb ab. Es war ein langer Weg, der zu einem kleinen Haus mitten auf einem Feld führte, mit hohen schneebedeckten Kiefern, die den Vorgarten säumten. Ich parkte am Rand, stieg aus, nahm meine Tasche und ging zur Haustür. Ich gab den Code ein, betrat das Haus, schloss die Tür hinter mir und schaltete die Lichter an. Der Ort war klein, wahrscheinlich etwa 50 Quadratmeter, mit nur einem Wohnzimmer und einem Schlafzimmer. Ich zog meine Schuhe aus, ließ meine Tasche neben dem Bett stehen und setzte mich auf das Sofa. In diesem Moment hörte ich einen Schlag aus dem Schlafzimmer. Ich blickte auf die Tür, durch die ich gerade gegangen war. Das Geräusch war ziemlich laut, aber ich hatte keine Ahnung, was es verursacht haben könnte. Ich stand auf und ging zurück, sah ins Zimmer und schaltete das Licht an. Alles war wie zuvor. Ich überprüfte auch das kleine Badezimmer, das dort war, aber alles schien in Ordnung zu sein. Die einzige weitere Tür im Haus war die des Schranks im Schlafzimmer. Ich ging näher heran und zog am Türgriff, aber er bewegte sich nicht. Es schien von der anderen Seite verschlossen zu sein. Anfangs fand ich es seltsam, dass ein Schrank abgeschlossen war, aber dann dachte ich, dass es vielleicht ein Abstellschrank für den Besitzer war, in dem er Sachen aufbewahrte. Es gab keinen anderen Platz, also kam ich zu diesem Schluss. Ich ging zurück ins Wohnzimmer und schloss eine Weile die Augen auf dem Sofa, während ich über meinen Plan für den nächsten Tag nachdachte. Nach etwa 15 Minuten stand ich auf und ging zum Fenster, um zu sehen, ob es noch schneite und ob die Straßen am nächsten Tag befahrbar wären. Draußen war es unheimlich dunkel, keine Lichter des Dorfes waren hinter den hohen Kiefern sichtbar und es schneite weiterhin stark. Ich schloss die Jalousien und drehte mich wieder zum Sofa, doch dann sah ich einen Schatten im Schlafzimmer bewegen. Es war eine langsame, weiche Bewegung, wie der Schatten einer sich öffnenden oder schließenden Tür. Ich begann in diese Richtung zu gehen, hörte auf dem Weg zum Türrahmen genau hin und blickte ins Zimmer. Alles war an seinem Platz und nichts schien die Bewegung verursacht zu haben, aber ich wusste, dass ich etwas hatte sich bewegen sehen. Ich beobachtete weiter, bis mein Blick wieder auf den Schrank fiel. Er war immer noch geschlossen, aber etwas an ihm verursachte ein ungutes Gefühl in mir. Ich ging näher heran und nahm den Türgriff. Dieses Mal ließ er sich leicht öffnen. Er war nicht mehr verschlossen, aber innen war nichts. Es war nur ein kleiner, leerer Einbauschrank. Bevor ich die Situation vollständig erfassen und versuchen konnte zu verstehen, was gerade geschah, hörte ich jemanden hinter mir. Als ich mich umdrehte, stand ein großer Mann in der Badezimmertür. Er sah verletzt und erschöpft aus, mit Kratzern und Schnitten im Gesicht, und während ich ihn beobachtete, schien ihm meine Anwesenheit nicht einmal zu interessieren. Er ging ins Schlafzimmer, kniete sich hin und holte eine schmutzige, abgenutzte Leinwandtasche von unter dem Bett hervor. Dann stand er auf und verließ langsam den Raum und durch die Haustür, ohne mich anzusehen. Ich rannte zur Eingangstür und sah, wie er durch den Schnee davonging, bis er außerhalb der Reichweite des Hauslichts verschwand. Ich versuchte, die Polizei zu kontaktieren, aber nachdem ich meine Beschreibung gegeben hatte, sprachen sie nur mit dem Airbnb-Gastgeber. Nachdem ich das Dorf verlassen hatte, erhielt ich keine weiteren Informationen. Ich denke, am wahrscheinlichsten war, dass der Mann den Ort nur zum Schlafen genutzt hat oder so etwas. Aber wie er aussah, lässt mich zweifeln. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, was hätte passieren können, wenn ich in dieser Nacht direkt schlafen gegangen wäre. Mit diesem Mann, der im Schrank versteckt war, nur wenige Zentimeter von mir entfernt. Weißt du, wie die meisten Horrorgeschichten damit anfangen, dass jemand die Warnzeichen ignoriert? Ja, das waren wir. Es war Winter, Januar. Der Schnee türmte sich entlang der Bürgersteige in der Innenstadt von Toronto. Mein bester Freund Markus und ich waren gerade für ein Wochenendmusikfestival geflogen. Die Hotels waren absurd teuer, also buchten wir ein günstiges Mietshaus. Ein kleines, altes viktorianisches Haus, versteckt zwischen moderneren Doppelhäusern. Es schien perfekt. Von außen wirkte es harmlos, ruhig, ein rotes Backsteinhaus mit gefrorenem Efeu an den Wänden, eine eingesunkene Holzveranda und Schnee an den Stufenrändern. Eines dieser Häuser, in denen man das Gefühl hat, dass die Zeit stillsteht. Wir kamen spät an, vielleicht um 9 Uhr abends. Die Straße war still, der Himmel darüber fast lila, durch das Licht der Stadt, das sich im Schnee spiegelte. Wir nahmen unsere Koffer und traten schwerfällig ein. Und da spürte ich es. Es traf mich in dem Moment, als wir die Schwelle überschritten. Die Luft hatte sich verändert. Schwerer. Eine Stille, die sich nicht wie Frieden anfühlte, sondern wie Spannung. Als würde das Haus den Atem anhalten. Der Ort war nicht schmutzig, nur gealtert. Das Holzboden knarrte bei jedem Schritt. Die Tapete war dieses Gelb, das einmal weiß gewesen war. Wir erkundeten das Haus, legten unsere Sachen oben ins Zimmer. Es gab ein Badezimmer, eine kleine Küche und einen engen Flur, der in eine weiße, verschlossene Tür mündete. Aus Gewohnheit drehte ich den Knauf. Verschlossen. Aber was mich am meisten faszinierte, war nicht das Schloss, sondern der Kettenriegel auf der Außenseite. Ich rief Markus. »Hey, diese Tür ist von unserer Seite verschlossen«, sagte ich. Er streckte den Kopf über meine Schulter. »Wahrscheinlich der Keller. Alte Häuser haben seltsame Dinge«, antwortete er. Er hatte nicht Unrecht, aber trotzdem, warum würde man seinen eigenen Keller von außen verschließen? Ich starrte länger auf den Knauf als nötig. Irgendetwas daran kam mir merkwürdig vor. Wir lachten, öffneten ein paar Bier, machten Musik an und versuchten, die seltsame Energie loszuwerden. Für eine Weile klappte es. In jener Nacht, gegen 2:30, wachte ich abrupt auf. Ich wusste nicht warum. Ich blieb im Dunkeln liegen, das Herz klopfte laut. Dann hörte ich es. Ein tiefer, gleichmäßiger, rhythmischer Klang, als würde jemand auf Holz klopfen. Leise, aber echt. Ich setzte mich auf, bemühte mich, besser zu hören. Es waren nicht die Rohre, nicht die Heizung. Es kam von unten. Klopfen, klopfen, kratzen. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Unter uns war nur der verschlossene Keller. Langsam schlich ich in den Flur. Markus stand schon da, regungslos im Dunkeln. Unsere Blicke trafen sich. »Hörst du das auch?«, flüsterte er. Wir beide hörten. Klopfen, kratzen, dann Stille. Eine Stille, die nicht leer war. Sie wartete. Wir standen mehrere Minuten dort, kaum atmend. Dann näherten wir uns langsam der Kellertür. Je näher wir kamen, desto kälter wurde die Luft. Kein Scherz. Es war wie vor einem Gefrierschrank zu stehen. Markus berührte den Knauf, noch verschlossen. Er klopfte halb im Scherz auf die Tür und etwas antwortete mit 3 kräftigen Schlägen, so stark, dass die Tür vibrierte. Wir schrien beide und rannten die Treppe hinauf wie Kinder. Wir schlossen die Tür zum Schlafzimmer und stellten einen Stuhl unter den Knauf, als würde das irgendetwas aufhalten. Keiner von uns schlief in dieser Nacht. Wir lagen da, völlig angezogen, die Lichter an, lauschend. Aber es geschah nichts weiter. Am nächsten Morgen sprachen wir nicht darüber. Wir wussten nur, dass wir dasselbe gehört hatten. Wir gingen in ein Café an der Ecke, taten so, als sei alles normal. Als wir zurückkamen, räumte eine ältere Frau, vielleicht 70, Schnee von ihren Stufen. Sie blickte auf und sah uns an. Kein freundlicher, nicht einmal neugieriger Blick, nur ernst. »Bleiben Sie im Dawson-Haus?«, fragte sie. Ich nickte langsam. Sie seufzte. »Die Leute bleiben dort normalerweise nicht lange«, sagte sie. Marcus fragte, warum. Sie antwortete nicht direkt. Sie sagte nur, »Dieser Keller war nie in Ordnung. Ein Mann wohnte dort. Er verschwand vor 5 Jahren. Genau in diesem Keller.« Mein Magen zog sich zusammen. Sie fuhr fort. »Alles, was sie gefunden haben, waren seine Schuhe, direkt vor der Kellertür. Beide Schuhe, noch mit gebundenen Schnürsenkeln.« Wir antworteten nicht. Wir standen einfach da. Sie sah mir direkt in die Augen und sagte, »Wenn Sie das Klopfen hören, antworten Sie nicht.« In jener Nacht konnten wir nicht mehr so tun, als sei alles in Ordnung. Gegen Mitternacht saßen wir auf dem Sofa, Licht aus, starrten auf die Kellertür. Das Haus war still, regungslos. Dann begann es. Klopfen, klopfen, kratzen. Dann etwas Neues. Ein Flüstern, leise, fast unhörbar. Ich konnte die Worte nicht verstehen. Markus stand auf. »Ich werde sie öffnen«, sagte er. »Nein, Mann«, erwiderte ich, »tu es nicht, lass sie so.« Aber er griff schon nach einem Schraubenzieher. »Was auch immer da unten ist, ich will es sehen. Ich muss es wissen. Ich hätte ihn aufhalten sollen. Ich hätte meine Tasche packen und gehen sollen.« Stattdessen half ich ihm, das Schloss zu knacken. Der Riegel gab nach. Der Knauf drehte sich. Die Tür öffnete sich einen Spalt, quietschte. Kalte Luft schoss heraus, wie der Atem eines Grabes. Wir richteten unsere Taschenlampen die Treppe hinunter. Das Licht reichte kaum bis zum Boden. Die alten Holzstufen verschwanden in der Dunkelheit. Und dann bewegte sich etwas. Eine Gestalt kroch langsam die Treppe hinauf. Sie ging nicht. Sie krabbelte rückwärts, die Arme in unmöglichen Winkeln verdreht, der Kopf grotesk verdreht, die Haut grau gesprenkelt, gespannt wie trockenes Leder. Dann hielt sie an und sah uns an. Aber sie hatte kein Gesicht. Nur glatte Haut, keine Augen, kein Mund, keine Nase. Dann begann sie schneller zu werden, kletterte auf uns zu. Wir schlugen die Tür zu und stellten den Stuhl wieder unter den Knauf. Bam, bam! Sie schlug immer wieder gegen die Tür. Wir sprachen nicht, atmeten nicht. Dann stoppte sie. Die Stille kehrte zurück, aber keine ruhige Stille. Eine angespannte, zurückgehaltene Stille. Wir blieben bis zum Morgengrauen wach, packten unsere Sachen und gingen wortlos. Ich meldete das Haus der Vermietungsfirma, sagte, die Tür sei kaputt, vielleicht sei jemand eingedrungen. Aber als sie nachsahen, sagten sie, dass auf dem Grundstück kein Keller registriert sei. Die Pläne zeigten keinen. Ich fragte, ob die Nachbarin noch dort wohne. Sie sagten, es lebe keine Frau in diesem Haus, die Adresse sei seit Jahren leer. Eine Woche später erhielt ich eine SMS. Kein Name, nur eine Nachricht. Sie hören es wieder. Ich habe versucht, mich zu überzeugen, dass alles nur in meinem Kopf war, dass wir es uns vielleicht eingebildet haben. Aber ich habe es gesehen. Marcus hat es gesehen. Was auch immer hinter dieser Tür ist, es ist immer noch da, wartet darauf, dass jemand sie öffnet. Auch wenn du jemals ein Haus mietest und eine verschlossene Tür findest, die dort nicht sein sollte, öffne sie nicht. Denn es gibt Dinge, die gefunden werden wollen. Und Dinge, die einmal herausgelassen, niemals wieder hineingehen. Kennst du dieses Gefühl, dich von allem abkapseln zu wollen? Dich vor der Welt zu verstecken? Genau das war es, was ich suchte. Der Alltag als Lehrerin, besonders mit kleinen Kindern, hatte mich völlig ausgelaugt. Also beschloss ich, mir eine Woche freizunehmen. Ich fand ein kleines Häuschen bei Airbnb, perfekt, abgeschieden, mitten im Nirgendwo. Es schien ideal. Nur ich und ein Stapel Bücher, die auf Aufmerksamkeit warteten. Der erste Tag war ein Paradies. Eine so tiefe Stille, dass das Zwitschern der Vögel fast aufdringlich wirkte. Nur ich und die Zeit, die endlich stillzustehen schien. Ich verbrachte Stunden vertieft in meine Lektüre. Doch am zweiten Tag begann sich etwas zu verändern. Kleine Details, Dinge, von denen ich sicher war, sie an einem bestimmten Ort gelassen zu haben, tauchten an einem anderen auf. Zunächst dachte ich, es sei bloß Erschöpfung. Der Hausschlüssel zum Beispiel lag plötzlich auf dem Tisch, obwohl ich sicher war, ihn in der Küche gelassen zu haben. Kleinigkeiten. Aber in der Nacht begann das Unbehagen zu wachsen. Ein gedämpftes Geräusch weckte mich. Es war entfernt, doch es schien aus dem Inneren des Hauses zu kommen. Ich war mir nicht sicher, ob es real war oder ein Traum, aber mein Herz begann zu rasen, als würde es etwas spüren, das mein Verstand noch nicht erfasst hatte. Ich richtete mich im Bett auf, die Ohren gespitzt, während ein seltsames Kribbeln über meine Haut lief. Warum war ich so alarmiert? Ich war allein. Doch das Geräusch, ein langsames, schweres Scharren, kam von der Decke. Ich erstarrte, versuchte es zu begreifen. Vielleicht war es ein Tier. Wir waren auf dem Land, also war es möglich. Aber das Geräusch hörte nicht auf. Es war ein Scharrgeräusch, als würde jemand oder etwas sich auf dem Dachboden bewegen, direkt über mir. Mit jeder Sekunde wurde das beklemmende Gefühl, nicht allein zu sein, stärker. Dennoch zwang ich mich zu glauben, es müsse ein Tier sein. Es musste so sein. Doch der Verdacht blieb. Ich stand auf, nahm mein Telefon und schaltete die Taschenlampe ein. Jeder Schritt klang viel zu laut. Ich stieg die Treppe zum Dachboden hinauf. Das zitternde Licht erhellte kaum den Weg. Ein Teil von mir flehte, nichts zu sehen, während der andere Teil es fürchtete. Das Holz der Stufen war kalt. Jeder Schritt knarrte leise. Je höher ich kam, desto klarer und unmöglicher zu ignorieren wurde das Geräusch, das mich heraufgelockt hatte. Oben zitterte ich so stark, dass ich das Telefon kaum halten konnte. Der Lichtstrahl der Taschenlampe drang durch den Spalt der Dachbodentür und in diesem kleinen, erleuchteten Bereich sah ich zuerst einen Haufen Essensverpackungen, Keksverpackungen, leere Dosen. Ein eiskalter Schauer lief mir den Rücken hinunter. Das war nicht das Werk eines Tieres. Fast atemlos ging ich zurück ins Schlafzimmer und schloss die Tür ab, warf mich aufs Bett und versuchte, irgendeine Erklärung zu finden. Aber die Angst verfestigte sich wie eine kalte Hand, die mir die Kehle zuschnürte. Ich fühlte mich gefangen, ohne zu wissen, was ich tun sollte. Es war spät, und mitten in der Nacht auf der verlassenen Landstraße hinauszurennen, war keine sichere Option. Allein der Gedanke daran verstärkte meine Panik. Ich nahm das Telefon und versuchte zu telefonieren, aber das Netz brach bei jedem Versuch ab, was mich noch gefangener, noch einsamer machte, mit der erdrückenden Gewissheit, dass jemand oder etwas in diesem Haus bei mir war. Die Stille war so dicht, dass jedes Geräusch wie ein Donnerschlag wirkte. Und dann wurde sie unterbrochen. Das Holz knarrte. Schritte. Leise, gleichmäßig, langsam von oben aus dem Dachboden herabsteigend. Ich spürte, wie mein Herz gefror. Es war real. Jemand war dort. Mein Kopf raste, suchte nach einem Ausweg. Die einzige Möglichkeit war zu fliehen. Ich griff nach meinen Schlüsseln und meiner Geldbörse, meine Hände zitterten und ich ging zur Haustür, bewegte mich langsam, versuchte kein Geräusch zu machen. Doch die Schritte kamen näher, näher, näher. Als ich endlich die Tür öffnete, rannte ich hinaus, stolperte auf dem Steinpfad, ohne mich umzusehen. Die kalte Nachtluft fühlte sich unwirklich an, fast schmerzhaft. Ich empfand Erleichterung, doch die Angst hielt mich wachsam. Ich rannte bis zum Rand des Gartens und drehte mich zum Haus um. Mein Herz raste. Ich erwartete, etwas zu sehen. Einen Schatten am Fenster, eine Gestalt, die durch die Tür kam. Doch da war nichts. Mit zitternden Händen entfernte ich mich so weit wie möglich, suchte verzweifelt nach Empfang auf dem Telefon. Nach ein paar Minuten erschien ein einzelner Balken und mit einem Funken Hoffnung rief ich die Polizei. Jede Sekunde des Wartens war die Hölle. Ich zitterte so stark, dass ich kaum stehen konnte, während ich mir vorstellte, wer oder was sich noch immer drinnen verbarg. Als die Polizei eine halbe Stunde später eintraf, spürte ich eine bittere Erleichterung. Doch jede Minute des Wartens hatte mich dem Wahnsinn ein Stück näher gebracht. Ich versuchte, alles zu erklären, meine Stimme bebte und ihre Gesichtsausdrücke wurden ernster, je mehr Details ich schilderte. Sie betraten das Haus mit Taschenlampen, die Waffen gesenkt, aber bereit. Von draußen konnte ich kaum atmen. Die kalte Luft blieb mir in der Kehle stecken, während ich jeden ihrer Schritte beobachtete. Nach einer Weile stieg einer der Beamten auf den Dachboden. Ich erstarrte, atmete schwer, wartete auf irgendeine Enthüllung. Minuten später kam er mit ernster Miene herunter und rief mich. Mit zitternden Beinen ging ich hinein. In einer Ecke des Dachbodens hatten sie ein Sammy gefunden. ein improvisiertes Bett aus alten Decken, Essensreste und etwas Kleidung. Schmutzige, staubige Verpackungen waren dort aufgestapelt. Schon beim Anblick fühlte ich, wie mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Der Beamte sagte, es wirke, als gehöre es einem Obdachlosen, wahrscheinlich einem Mann, nach den wenigen Dingen, die bei ihm lagen. Dann sah ich etwas, das mir den Magen umdrehte. Einen meiner Ohrringe. Das Paar, von dem ich dachte, ich hätte es verloren. Er war in meinem Zimmer gewesen, während ich schlief. Die Polizei durchsuchte das ganze Haus, um sicherzustellen, dass er nicht mehr da war, und riet mir dann, zumindest so lange zu gehen, bis der Besitzer die Situation geklärt hatte. Ich zögerte keinen Moment. Ich packte alles so schnell ich konnte, meine Augen glitten über das Schlafzimmer, die Küche, jede Ecke, mit dem schrecklichen Gefühl, dass er mich vielleicht aus irgendeinem Schatten hinter der Tür beobachtete. Ich verließ das Haus eskortiert von der Polizei, doch dieses Gefühl ließ mich nicht los. Selbst jetzt, zurück in der Stadt, bleibt die Gewissheit, dass er so nah war, viel zu nah, wie ein kalter Schatten bei mir. Seit jener Nacht ist nichts mehr wie vorher. Ich kann mich nicht entspannen. Jede abgeschlossene Tür und jedes geschlossene Fenster erscheinen mir zu fragil. Jedes nächtliche Geräusch hält mich wach. Meine Ohren horchen auf jedes kleinste Geräusch. Es ist, als wäre etwas in mir zerbrochen. Früher war es für mich nie ein Problem, allein zu sein. Aber jetzt? Jetzt fühlt sich Einsamkeit wie eine Einladung zur Angst an. Zu wissen, dass jemand dort war, versteckt, und dass ich ihm jederzeit hätte begegnen können. Dieser Gedanke jagt mir immer noch einen Schauer über den Rücken. Die Polizei konnte ihn Tage später in einem anderen verlassenen Haus finden. Sie sagten, er sei nicht gefährlich, aber für mich spielt das keine Rolle. Der Schrecken jener Nacht war real. Er musste nicht aggressiv sein, um seine Spuren zu hinterlassen. Heute, jedes Mal, wenn ich an diese Woche denke, erinnere ich mich daran, wie nah ich etwas Schrecklichem war. Ich weiß nicht, wie er hineinkam oder ob er schon da war, als ich ankam. Der Besitzer sagte, er habe nie etwas Merkwürdiges bemerkt. Vielleicht hat er einfach nicht hingesehen, so wie ich. Denn am Ende schien alles normal. Bis zu jenem ersten Geräusch, mitten in der Nacht. Manchmal ist die Gefahr so nah, dass sie sich mit der Stille vermischt, verborgen, lauernd, während du schläfst, ohne zu wissen, was sich in der Welt um dich herum versteckt. Ich war schon immer der Typ Mensch, der Frieden und Ruhe schätzt. Da ich in einem IT-Unternehmen arbeite, verbringe ich den ganzen Tag vor Bildschirmen. Also will ich am Wochenende nur noch weg. Letzten Monat beschloss ich, ein altes Haus in einem abgelegenen Dorf, ein paar Stunden entfernt, zu mieten. Die Anzeige klang vielversprechend. Abgeschiedenheit, Bergblick, rustikale Einrichtung und, wie beschrieben, ein historischer Charme, der auf den Fotos eher nach Abnutzung und Verfall aussah. Doch irgendetwas an diesem Ort zog mich an. Ich kam spät in der Nacht an, und sobald ich eintrat, spürte ich die dichte, schwere Luft, als ob etwas oder jemand diesen Raum immer noch bewohnte. Ein hartnäckiger Geruch nach gealtertem Holz und Staub drang aus den Wänden und vermischte sich mit einem seltsamen metallischen Aroma, das in der Luft lag. Ich versuchte es zu ignorieren und dachte, ich sei einfach nur müde. Das Haus war genau so, wie es versprochen worden war. Alt. Jeder Schritt hallte mit tiefen Knarren wider, als ob der Boden gegen meine Anwesenheit protestierte. Während ich meinen Koffer auspackte, sah ich mich um. Da bemerkte ich am Ende des Flurs eine Tür, fast versteckt hinter einem niedrigen Möbelstück. Sie hatte ein verrostetes Vorhängeschloss und einen Zettel daran mit zitternder Handschrift geschrieben: Bitte nicht betreten. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Es wirkte übertrieben, fast theatralisch, aber ich ließ es auf sich beruhen. In dieser Nacht fiel mir das Einschlafen schwer. Die Stille des Ortes war voller kleiner Geräusche. Der Wind, der gegen die Fenster schlug, die Wände, die wie alte Knochen knackten. Doch gegen 3 Uhr morgens begann ein Geräusch von unten, dumpf und anhaltend, fast wie ein tiefes Flüstern. Zuerst ignorierte ich es, dachte, es sei ein Rohr oder ein Teil der alten Bausubstanz. Aber dann wurde das Geräusch deutlicher, fast wie ein unregelmäßiges Scharren, als würde etwas bewegt, nicht schnell, sondern mit einem gleichmäßigen, methodischen Rhythmus, der aus den Tiefen des Hauses drang. Ich blieb reglos liegen. Das Geräusch schlug im Takt meines Herzens, ein quälendes Ticken, das mich wach hielt. Am nächsten Tag versuchte ich, es zu vergessen. Ich ging hinaus, um das kleine Dorf zu erkunden und meinen Kopf frei zu bekommen. Doch als ich am Nachmittag zurückkam, schien die Tür am Flur mich anzusehen. »Bitte nicht betreten!« Sie begann mich auf seltsame, fast persönliche Weise zu beunruhigen. Das Geräusch der letzten Nacht hallte noch immer in meinem Gedächtnis, realer als mir lieb war. Ehe ich mich versah, stand ich vor der Tür, meine Hand auf dem Schloss. Ich drückte ein wenig und es gab mit einem trockenen Knacken nach, als hätte das Haus nur darauf gewartet, dass ich genau das tat. Ich stieg eine enge, dunkle Treppe hinab. Jede Stufe ächzte protestierend. Die Luft dort unten war dick, feucht, mit starkem Schimmel und Staubgeruch, der mir in die Nase kroch und sich in meinem Hals festsetzte. Ich hielt mir das Gesicht zu, doch der Geruch drang trotzdem hindurch. Unten spürte ich eine tiefere Kälte, als würde ich in etwas eindringen, das nie gesehen werden sollte. Der Abstieg schien sich unmöglich in die Länge zu ziehen. Jeder Schritt knarrte unter meinem Gewicht, als wollte er mich warnen, stehen zu bleiben. Als ich endlich den Boden erreichte, stellte ich fest, dass der Keller viel größer war, als ich erwartet hatte. Die Wände waren bedrückend, ohne Fenster, und die einzige Lichtquelle war eine einsame Glühbirne, die von der Decke hing, leicht schwankte und unruhige Schatten in jede Ecke warf. An einer Seite fiel mir ein Stapel von Gegenständen auf, Kisten, alte Koffer, sogar ein verstaubter Schaukelstuhl, der schief stand, als wäre gerade jemand aufgestanden. Doch als ich näher kam, begriff ich, was es wirklich war. Ein improvisierter Altar. Eine Sammlung von verlassenen Gegenständen war auf einem abgenutzten Holztisch verteilt. Es gab vergilbte alte Fotos von Gesichtern, die ich nicht kannte, einige in zerbrochenen Rahmen, andere nur als verstreute Papierfetzen. Bei näherem Hinsehen bemerkte ich, dass auf manchen Daten standen, alle Jahrzehnte alt. Doch die Gegenstände selbst drehten mir den Magen um. Eine Uhr mit gesprungenem Glas, ein beflecktes Taschentuch, eine Bürste mit blonden Haarbüscheln und in der Mitte eine Porzellanpuppe mit gesprungenem Gesicht und fehlendem Auge. Jeder Gegenstand schien mit einem vergessenen Leben aufgeladen, als hätte jede Person einen Teil von sich hier gelassen. Von morbider Neugier getrieben, sah ich weiter, bis ich ein dickes, staubbedecktes Notizbuch entdeckte, das in der Ecke des Tisches versteckt war. Als ich es berührte, durchfuhr mich ein Schauer, der mich für einen Moment lähmte, das unerklärliche Gefühl, ein zu lange gehütetes Geheimnis zu verletzen. Langsam schlug ich die ersten Seiten auf. Jede Seite enthielt den Bericht von jemandem, der in diesem Haus übernachtet hatte, und jede Geschichte war von etwas Dunklem durchzogen. Ein Eintrag vor einigen Jahren datiert, beschrieb eine Frau, die Schritte und Flüstern aus dem Keller hörte, aber wie ich versuchte, es zu ignorieren. In einem anderen sprach jemand von einem beunruhigenden Gefühl, einer Präsenz, die ihn aus den dunklen Ecken beobachtete. Mit jeder Seite wuchs das Gewicht, ein körperlich spürbares Unbehagen, als würde mit jeder Geschichte etwas in mir in diesen Ort hineingezogen. Als ich das Notizbuch schloss, erfüllte ein schneidender Frost die Luft, schwer, fast unmöglich zu atmen. Eine Präsenz schien mich zu umhüllen, unsichtbar, aber greifbar. Meine Füße weigerten sich, sich zu bewegen, und die Angst verwandelte sich in lautlosen Panik. Da fiel mir auf der anderen Seite des Kellers ein schwaches Blinken auf, ein Bilderrahmen, den ich zuvor nicht gesehen hatte. Mein Mund wurde trocken, als ich näher kam. Die Luft um mich herum schien zu gefrieren. Es war ein Foto von mir. Ich stand im Flur des Hauses, direkt vor der Kellertür. Ich hatte kein Foto von mir dort hinterlassen, und dieses Bild konnte nur eines bedeuten. Jemand hatte es gemacht, während ich im Haus war, genau dort, wo mein Entdecken begonnen hatte. Noch immer das Foto in der Hand, begann das Geräusch erneut. Dasselbe Scharren, aber jetzt viel näher. Es war ein schweres Geräusch, als würde etwas über den Holzboden gezogen, und es fühlte sich organisch an, als hätte es seinen eigenen Atem, einen feuchten, unregelmäßigen Rhythmus, der näher kam, beharrlich. Mein Körper spannte sich an, das Entsetzen wuchs, während ich versuchte, mich zu überzeugen, dass es vielleicht nur ein Luftzug war, der dort unten etwas bewegte. Doch die Nähe war beunruhigend, so greifbar, dass ich die Bewegung fast unter meinen Füßen spüren konnte. Ich ließ das Foto fallen und rannte die Treppe hinauf. Das Geräusch meiner Schritte dröhnte zwischen den engen Wänden. Jede Stufe schien unter meinem Gewicht nachzugeben, als wolle sie mich festhalten. Als ich endlich oben ankam, schlug ich die Tür zu und legte das Schloss mit zitternden Händen wieder an. Doch das Geräusch hörte nicht auf. Im Gegenteil. Jetzt war es direkt hinter der Tür. Das Holz vibrierte unter einer unsichtbaren Last und das Geräusch verwandelte sich in einen schrecklichen Rhythmus. Fast wie ein Atem, der in konstantem Takt ein- und ausströmte. Eine beharrliche, verstörende Präsenz. Ich blieb reglos. Mein Herz raste, während ich darauf wartete, dass es endete. Plötzlich verstummte es und eine bedrückende Stille legte sich über den Ort. Ohne zu zögern griff ich nach meiner Tasche und entschied, keine Minute länger in diesem Haus zu bleiben. Ich rannte in die Nacht zu meinem Auto. Mit Herzklopfen am Steuer bemerkte ich, dass etwas fehlte, mein Schlüsselanhänger. Er war schlicht, aber hatte einen sentimentalen Wert, ein Geschenk meiner Familie. Ich erinnerte mich genau daran, ihn vor dem Schlafengehen auf den Nachttisch gelegt zu haben. Ein Schauer durchfuhr mich. Der Gedanke, wieder in dieses Haus zurückzukehren, die Treppe zum Keller hinabzusteigen, war unerträglich. Doch der Gedanke, dass dort unten jetzt etwas einen Teil von mir besaß, beunruhigte mich auf eine schwer erklärbare Weise. Einen Moment lang blieb ich im Auto sitzen, sah durch das Fenster auf das Haus und spürte ein Gewicht in meiner Brust. Was immer dort unten war, schien nicht bereit, das zurückzugeben, was es genommen hatte. Am Ende entschied ich, dass es das nicht wert war. Ich startete den Motor und fuhr davon, versuchte das erdrückende Gefühl abzuschütteln, dass etwas diesem Haus einen Teil von mir behalten hatte. Bis heute habe ich Albträume von dem Scharren und dem Bild jener Fotoaufnahme. Ich habe nie ganz verstanden, was an diesem Wochenende geschehen ist, aber eines weiß ich. Ein Teil von mir blieb in diesem Haus. Und manchmal frage ich mich, ob eines Tages jemand meinen Schlüsselanhänger dort finden wird. Zusammen mit all den anderen vergessenen Fragmenten vergangener Leben. Für immer verloren in dieser Dunkelheit. Meine Frau und ich hatten schließlich beschlossen, uns ein Wochenende nur für uns zu nehmen. Weit weg von allem. Wir wollten einen Ort, an dem wir den Unterbrechungen und dem Alltag entfliehen konnten. Es war ein alter Plan, den wir immer wieder verschoben hatten, doch schließlich fanden wir ein abgelegenes Landhaus und entschieden uns ohne zu zögern, es zu mieten. Wir kamen spät am Freitagnachmittag an und das Haus war genau so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Alt, voller kleiner, rustikaler Details, umgeben von einer beinahe greifbaren Ruhe. Doch kaum hatte ich die Tür überschritten, störte mich ein seltsamer Geruch. Es war nicht einfach nur der typische Geruch eines geschlossenen Ortes. Es war etwas Tieferes, wie altes, feuchtes Holz oder Schimmel, vermischt mit nasser Erde. Ich versuchte nicht daran zu denken, öffnete die Fenster, damit Luft zirkulieren konnte, doch das Gefühl, dass dort etwas vergraben war, ließ mich nicht los. Die erste Nacht war ruhig. Wir machten ein schnelles Abendessen, teilten eine Flasche Wein, und endlich schien uns die Stille zu umarmen. Doch als wir schlafen gingen, mitten in der Nacht, wurde der Frieden von einem Geräusch unterbrochen. Es war ein dumpfer Laut, der aus dem oberen Stockwerk kam. Schritte, langsam, schwer, als ob sich etwas träge über den Boden bewegte. Ich versuchte mich zu überzeugen, dass es nur ein Tier war, ein Opossum oder so etwas. Aber die Schritte waren zu rhythmisch, zu menschlich. Meine Frau öffnete die Augen mit einem besorgten Blick und flüsterte, ob ich sie auch gehört hätte. Ich zwang mich zu einem Lächeln und sagte, wir seien wahrscheinlich nur angespannt, weil wir an einem neuen Ort waren. Doch in mir begann sich ein ungutes Gefühl auszubreiten, eine Art Schauer, der sich im Magen festsetzt. Als wir schließlich doch einschliefen, hielt es nicht lange an. Es war fast 3 Uhr morgens, als uns ein weiteres Geräusch weckte, diesmal ein lauteres Knarren, gefolgt von etwas, das wie ein Kratzen auf dem Boden klang, kontinuierlich, schleifend. Ein Schauer lief mir den Rücken hinunter, eine Art Angst, die ich nicht kontrollieren konnte. Ich dachte daran, hinaufzugehen, um nachzusehen, doch die Vorstellung, die Dachbodentür zu öffnen, erschien mir absurd, fast so, als ob die Luft um sie herum lebendig wäre. Meine Frau, jetzt völlig wach, packte mich fest am Arm und murmelte, dass wir es besser lassen sollten. Doch das Problem war, dass das Geräusch näher zu kommen schien, langsam hinuntersteigend, mit unerträglicher Langsamkeit, immer näher zu uns. Wir versuchten es zu ignorieren, zu tun, als sei es nur unsere Einbildung, doch wir konnten nicht. Die Luft um uns wurde dicht, fast schwer, eine seltsame, erstickende Hitze. Die Schatten an der Wand schienen sich zu bewegen, mit eigenem Leben zu pulsieren. und zwangen mich, alle paar Minuten in die Ecken des Zimmers zu schauen. Als es endlich dämmerte, verspürten wir sofort Erleichterung, obwohl wir kein Wort über das Geschehene verloren. Wir frühstückten schweigend, versuchten, dieses seltsame Gewicht von uns abzuschütteln. Wir beschlossen, das Haus zu erkunden, um zu sehen, ob wir eine Erklärung für diese Geräusche finden könnten. Etwas, das uns beruhigen würde. Der Tag verging, doch dieses Gefühl der Unbehaglichkeit klammerte sich an uns, hartnäckig, selbst unter der Sonne, die das Haus erfüllte. Jedes Mal, wenn wir den Flur in der Nähe der Dachbodentür passierten, fühlte sich die Luft dort schwerer an, fast fest, als ob uns etwas beobachten würde. Nach einigem Zögern entschied ich mich, die Tür zu öffnen, um alle Zweifel zu beseitigen. Meine Frau blieb am Fuß der Treppe stehen, mit angespannten, wachsamen Augen, während ich begann, hinaufzugehen. Oben angekommen, erfüllte ein widerlicher Geruch nach Schimmel, vermischt mit etwas fast Organischem, wie Fleisch, das an der Luft liegt, den Raum. Ich beleuchtete ihn mit der Taschenlampe meines Telefons, doch die Dunkelheit schien sich dem Licht zu widersetzen, als ob sie einen Teil dessen aufsaugte, was ich zu sehen versuchte. Der Dachboden war voller alter Kisten und Möbel, die mit vom Zahn der Zeit befleckten Laken bedeckt waren, alles scheinbar normal. Doch als ich mich umdrehte, um wieder hinunterzugehen, gefror mir das Herz. Ich sah Spuren verteilt auf dem staubigen Boden. Es waren nackte, schlammige Fußabdrücke, die frisch wirkten, einen krummen, verstreuten Weg über den Boden zeichnend, als wäre dort erst kürzlich jemand entlanggegangen. Ein eisiger Schauer durchlief mich. Wer konnte sie hinterlassen haben? Es gab keine Anzeichen von jemand anderem als uns. Ich atmete tief ein, versuchte mich zu überzeugen, dass es nur alter Schmutz war. Doch der Gedanke, dass jemand das Haus heimlich benutzt haben könnte, begann in meinem Kopf zu hämmern. Das Problem war, dass die Spuren seltsam beabstandet waren, fast so, als wären sie aus dem Nichts erschienen und dann genauso plötzlich verschwunden. Wir gingen zurück ins Schlafzimmer und versuchten, dieses beunruhigende Gefühl zu begraben. Später in dieser Nacht versuchten wir, uns zu beruhigen, schalteten das Licht aus und legten uns schlafen, doch die Ruhe hielt nicht an. Die Schritte begannen erneut, diesmal lauter, näher, hallend durch den Flur, auf das Schlafzimmer zukommend. Es waren langsame, schleppende Schritte, immer näher. Ich fühlte, wie mein Körper erstarrte, mein Atem in den Lungen gefangen. Das Licht im Flur, das ausgeschaltet gewesen war, begann in einem fast absichtlichen Rhythmus zu flackern, ein unregelmäßiges Zögern, als wäre es mit den Schritten synchronisiert. Meine Frau, an mich gekauert, hielt meinen Arm so fest, dass es schmerzte. Langsam erhob ich mich. Eine Mischung aus Mut und absoluter Angst drängte mich zur Tür, um dem zu begegnen, was auch immer dort war. Doch sobald ich den Türknauf berührte, verstummte das Geräusch abrupt und hinterließ eine dichte, fast greifbare Stille, in der selbst meine Herzschläge im Leeren zu hallen schienen. Im Flur flackerte das Licht langsam und erlosch nach und nach. Und dann bemerkte ich etwas noch Beunruhigenderes. Die schlammigen Fußspuren, dieselben vom Dachboden, erstreckten sich nun über den Flur und hielten direkt vor unserer Zimmertür an. Ich blieb wie gelähmt stehen, mit kaltem Schweiß auf der Stirn und einem unregelmäßig schlagenden Herzen. Ich versuchte, eine logische Erklärung zu finden, doch nichts ergab Sinn. Die Spuren waren da, deutlich, wie ein Zeichen, eine Art Unterschrift. Mit jeder Sekunde wurde das Gefühl, dass dort etwas war, etwas, das uns beobachtete und in den Schatten lauerte, unerträglicher. Ich kehrte ins Schlafzimmer zurück und versuchte, nicht hinzusehen, doch meine Augen fühlten sich von ihnen angezogen. Sie waren da, bis zur Tür reichend, als hätte sich dort etwas aufgehalten, wartend. Die Kälte des Hauses schien sich in mir festgesetzt zu haben. Die Atmosphäre war dicht, als ob die Zeit selbst an diesem Ort stillgestanden hätte. Mir wurde übel und zum ersten Mal fiel mir auf, dass alles um uns herum älter wirkte. Abgenutzter, als hätte das Gewicht von etwas Unsichtbarem jede Wand, jedes Möbelstück gealtert. Die Luft war erstickend, ich konnte kaum atmen und meine Muskeln waren so angespannt, dass sie schmerzten. Als ich meine Frau ansah, war sie blass. Die Augen auf das Fenster gerichtet, als könnte sie etwas draußen sehen, das ich nicht sah. Da entschieden wir uns zu gehen. Jede Hoffnung auf Ruhe war von der Spannung erstickt worden, die den Ort beherrschte. Wir packten so schnell wir konnten, doch gerade als wir gehen wollten, hörten wir ein Knarren. Die Treppe, nun unter einer schwereren Last, als würde etwas Stärkeres hinaufsteigen. Ich blickte zurück, doch das Geräusch verstummte, als würde es darauf warten, dass wir zögerten. In einem verzweifelten Impuls rannten wir zum Auto und fuhren davon, ohne zurückzusehen. Die Stille im Auto war absolut, eine schwere Leere, als würde die Straße selbst uns beobachten. Das Gefühl, etwas zurückgelassen zu haben, oder es vielleicht gar nicht zurückgelassen zu haben, quälte mich mit jedem Kilometer, wie eine unsichtbare Präsenz, die mit uns gegangen zu sein schien. Wir kamen schweigend zu Hause an, in der Hoffnung, dass dieses beunruhigende Gefühl verschwinden würde. Doch es tat es nicht. Es war, als hätte uns ein Schatten gefolgt. Jedes kleine Geräusch in der nächtlichen Stille erinnerte mich an diesen kalten Boden und jene schlammigen Fußspuren. Meine Frau, sonst so rational, versuchte es zu erklären, indem sie sagte, es sei vielleicht nur der Stress gewesen, dass wir übertrieben hätten. Doch ich wusste, dass es nicht nur das war. Etwas von diesem Wochenende hatte uns auf eine Weise berührt, die wir nicht verstehen konnten. In der folgenden Woche nagte die Unruhe weiter an mir. Ich suchte Informationen über das Haus, versuchte zu begreifen, was all das verursacht haben könnte, ob es nur Streiche des Geistes gewesen waren. Da stieß ich auf eine Geschichte, die mir das Blut gefrieren ließ. Vor Jahren war ein Mann, der in genau diesem Haus lebte, spurlos verschwunden. Das Einzige, was von ihm blieb, waren schlammige Fußspuren, die sich über die Flure und rund um das Grundstück verteilten. Niemand konnte erklären, wie sie entstanden waren oder wohin der Mann gegangen war. Ein Gefühl von Unausweichlichkeit überkam mich, als ob wir von etwas in dieses Haus gelockt worden wären, das schon lange dort gewesen war und gewartet hatte. Was mich jedoch am meisten erschreckt, ist nicht, was an jenem Wochenende geschah, sondern das Gefühl, dass das Haus uns irgendwie ausgewählt hat, als hätte diese Präsenz auf uns gewartet. Was als einfacher Ausflug begann, verwandelte sich in etwas, das ich niemals vergessen werde. Eine Erfahrung, die uns nicht nur verängstigte, sondern sich in uns festsetzte. Eine Präsenz, die ich immer noch hier spüre, an meiner Seite. Jedes Mal, wenn die Stille zu schwer wird.